Ja, also ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung hier in diesen Rahmen. Ich bedanke mich noch mehr für diese wunderbare Einführung. Und ich hätte fast gedacht, oder fast hättest du mir eigentlich schon den Vortrag vorweggenommen, beziehungsweise ihn in einer so intelligenten Weise schon kommentiert, dass ich für einen kleinen Moment gedacht habe, jetzt muss ich meinen Vortrag eigentlich nicht mehr halten. Ja, nein, also das, denke ich, gibt aber auch schon den Raum und hat den Raum schon eröffnet für das, was ich hier vorstellen möchte. Es hat tatsächlich eben, Friedrich Balke hatte es jetzt auch schon formuliert, dass es diese Forschungsthemen und Zusammenhänge schon vorher gegeben hat, nämlich eben das Netzwerk und das aus der Arbeit, die ich in dem DFG-Netzwerk Dispositiv der Menge gemacht habe mit dem Schwerpunkt Menge und Armut, wo ich auch schon zu Pasolini gearbeitet habe, hat sich dann dieses Projekt, was ich im Rahmen des SFB verfolge, Pasolini Populär, entwickelt. Und das, was ich jetzt heute vortrage, ich muss vielleicht fast zu meiner Entschuldigung sagen, dass es tatsächlich sich auf Pasolini beschränkt. Und ich hoffe, dass es nicht zu abgeschlossen ist für Sie, dass Sie genügend Anknüpfungsmöglichkeiten an Ihre eigenen Themen und Theoriezusammenhänge finden werden. Seit dem frühen Kino konstituiert den Film eine Szene, in der Arbeiterinnen auftreten. Die Szene in diesem Sinn hat mit dem In-Erscheinung treten zu tun, einem Erscheinungsraum als Versammlungsort, le lieu d'une rencontre im Sinne von Jacques Rancière und somit dem In-Erscheinung treten eines Subjektes, das durch eine scène de la parole, eine spezifische Bühne der Sichtbarmachung, konstituiert. Die Szene ist somit nicht in einem filmtheoretischen Sinn zu verstehen, sondern als ein Theoriebegriff, den ich von TheoretikerInnen wie Jacques Rancière, Hannah Arendt und Gayatri Spivak übernehme und der von Juliane Vogel als eine widerständische Praxis bestimmt worden ist. Mit dem Kino der Szene geht es mir daher um die Bestimmung eines Kinos, dessen Anspruch es ist, das niedere Volk sichtbar zu machen. Mein Beispiel hierfür ist Pier Paolo Pasolinis erster Dokumentarfilm Comizi d'Amore, für den er durch ganz Italien gereist ist, um in Interviste Kollektive, Kollektivinterviews, hier kommt also schon das Kollektiv, daher etwas zum Sprechen zu bringen und hier eben auch schon die Fokussierung auf die Rede, dass man das italienische Volk nennen könnte. Arbeiter und Arbeiterinnen, Angestellte, Studenten und Studentinnen, Intellektuelle, aber eben auch das ungebildete Volk, den Pöbel. Nach dem Modell einer Umfrage sollten das Wissen über Sexualität, Ansichten zur Ehe, Scheidung, Verhütung, Homosexualität, Prostitution und Familie zur Sprache kommen und damit zugleich Pasolinis stilistische Vorstellung vom Film realisiert werden. Pasolinis Comizi d'Amore wird damit zu einer Inszenierung kollektiver Rede und das heißt einer Vielstimmigkeit, die auch schon den modernen Roman gekennzeichnet hat. Mein Vortrag beschäftigt sich daher mit einer Problematik, die auch über das Werk Pasolinis hinaus befragt werden kann, nämlich die Repräsentation des Popolo und die Fragen, wer spricht und wie ein Kollektiv zum Sprechen gebracht wird. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Arbeiterinnen verlassen die Fabrik. Die Repräsentation des Volks im modernen Kino steht vor einem Problem, das sich mit Gilles Deleuze als Mangel beschreiben lässt. Sie kennen das Zitat sicherlich kurz, wenn es ein modernes politisches Kino gibt, dann auf der Basis, dass das Volk nicht mehr existiert oder noch nicht existiert, das Volk fehlt, le peuple manque. Das moderne Kino konstituiert sich durch das Fehlen des Volkes, es zeichnet sich durch sein Nichtvorhandensein aus, das aber gerade darin auch die Möglichkeit beinhaltet, sich neu zu erfinden. Dieses Paradox lässt sich bereits im ersten Film, der am 22. März 1885 zur Aufführung kam, bestimmen. In La Sortie de l'Usine Lumière von den Brüdern Lumière, in dem man minutenlang nichts anderes sieht als die aus der Fabrik der Lumière strömende und auf den Vorplatz vor der Fabrik nach beiden Seiten verlassende Menge der ArbeiterInnen, erscheint das Volk. Es wird im Moment des Fabrikverlassens gezeigt, es tritt aus der Fabrik heraus auf die Straße. Es wird sichtbar in diesem Heraustreten, es wird in seinem momenthaften Erscheinen zu einer Szene figuriert, wie man mit Georges Didier Übermann sagen würde. Aber der Auftritt, sein Erscheinen, sein Zusammentreten beinhaltet bereits sein Verschwinden. Denn die ArbeiterInnen verlassen an den Seiten das Bild, sie versammeln sich nicht, sondern verteilen sich. Harun Farocki hat in Arbeiter verlassen die Fabrik diese Filmszene als wiederkehrenden filmischen Sprechakt identifiziert, durch den sich die herausströmende Menge der ArbeiterInnen mit der Kinogeschichte verbindet. Er unterstreicht dabei die rhetorische Struktur des Bildes, das Fabrikverlassen als ein Bild wie eine Parole, die den Film auf den Begriff hin orientiert. Das Bild ist nahe am Begriff und deshalb ist dieses Bild zu einer rhetorischen Figur geworden. Seit seinen Anfängen bringt damit der Film mit dem Fabrikverlassen die Menge der ArbeiterInnen, die aus der Fabrik heraustritt und fortströmt, so als würden sie den Kinosaal verlassen, immer wieder zur Erscheinung. Die Menge der ArbeiterInnen versammelt sich aber nicht, sondern sie ist in Bewegung, als Verlassen der Volkswagenwerke, der Fordwerke, der volkseigenen Betriebe, der Siemenswerke und so weiter, so die Beispiele, das Material von Ferrocchi. Der Akt des Heraustretens schreibt sich in die Kinogeschichte ein, die immer wieder die gleiche Szene zeigt, so als hätte das Kino über 100 Jahre nur ein einziges Motiv bearbeitet.
Der erste Film, der je zur Vorführung kam, er wird unter dem Titel »Arbeiter verlassen die Fabrik« geführt. Er zeigt Männer und Frauen, die bei den Lumière-Werken in Lyon beschäftigt sind, wie sie durch zwei Ausgänge das Werk verlassen und nach beiden Seiten das Filmbild. Diese Bilder sollten vor allem zeigen, dass es möglich ist, in Bildern Bewegung wiederzugeben. Von dieser ersten Vorführung bleibt zurück, dass alle zügig fortstreben, als zöge sie etwas fort und keiner auf dem Vorplatz stehen bleibt.
Der erste Film, der je zur Aufführung kam, inszeniert also das Heraustreten des Volks aus der Fabrik, sodass man sagen kann, dass das Kino beginnt, ausgehend vom Heraustreten Volk und Bewegung miteinander zu verbinden. Es greift damit eine Szene auf, die die europäische Wirklichkeitsdarstellung seit ihren Anfängen hervorbringt. Denn die Wirklichkeitsdarstellung geht mit dem niederen Volk als sein Gegenstand einher und sie zeigt dieses niedere Volk bereits dabei in Bewegung. Die Lumière haben also nicht eine Szene neu erfunden, sondern eine bereits vorhandene Szene in das Mediumfilm übertragen. Ich zitiere aus Mimesis von Erich Auerbach. Sobald vollends das Volk auftritt, das heißt seit dem Auszug aus Ägypten, ist es ständig in Bewegung. Dargestellte Wirklichkeit als Sichtbarmachung einer Bewegung aus der Tiefe, wie es bei Auerbach heißt, das heißt Aufruhr, Tumult, Revolte im Sinne einer geschichtlichen oder auch inneren Bewegung, wird zu einer filmischen Bewegung. Dabei wird die Filmszene gerahmt wie eine Bühne, insofern das Werktor eine Kadrage darstellt und sich die aus der Fabrik herausströmende Menge nach links und rechts verteilt, so als wäre sie der Vorhang eines Theaters, in dem der Film das Erscheinen der Menge auf dem Vorplatz vor der Fabrik zeigt, wird dieser zu ihrer Bühne. ArbeiterInnen und Erscheinen, Versammlung und Äußerungsakt werden für einen kurzen Moment miteinander zu einer Versammlungsmenge verschränkt, aber sofort wieder aufgelöst. Ausgangspunkt für die Sichtbarkeit der Menge ist das Heraustreten in das Licht, das als Grundvoraussetzung des Erscheinens in doppelter Weise auf das filmische Medium, die Kamera, die bereits außen ist und auf die Menge zu warten scheint, und den politischen Raum der Äußerungen verweist eben das Verlassen der Fabrik. Die aus der Fabrik strömende Menge stellt auf diese Weise zugleich eine Reflexion über das Publikum des Kinos dar, das sich in dieser Menge spiegelt. La Sortie verlassen ist somit in einem doppelten Sinn des Heraustretens bzw. Erscheinens zu verstehen, der den Akt des Gehens mit dem Öffentlichwerden verbindet und gleichzeitig auf das Herauskommen des Films La Sortie du Film und auf das Verlassen des Ortes La Sortie de l'Usine verweist. Die aus der Fabrik strömende Menge wird also zur Misonabim, der aus dem Theater oder Kino strömenden ZuschauerInnen. Die Menge der ArbeiterInnen verlängert sich über das Bild hinweg in den Raum hinein, um dadurch selbst zum Publikum zu werden. Die statische Einstellung, die feste Position der Kamera, arretiert dabei die Szene wie eine Theaterbühne, so als würden die FabrikarbeiterInnen eine Bühne betreten, um diese im nächsten Moment auch gleich wieder zu verlassen. Sie versammeln sich also nicht, sondern erscheinen und verschwinden, erscheinen um zu verschwinden, wie die Übermann das Auftreten des Volks bestimmt hat. Le peuple sont, da kommt schon das Übersetzungsproblem, was schon angesprochen wurde, dass eben das Le peuple sind. Le peuple sont toujours exposés à disparaître. Exposition und Repräsentation, Erscheinung und Figuration greifen ineinander. Pasolini nimmt nun mit der aus einer Fabrik in Mailand herausströmenden Arbeiterschaft die Szene aus La Sortie de Lumière auf. Allerdings hat Pasolini in seinem Dokumentarfilm die fortströmende Menge des Fabrikverlassens angehalten, adressiert und zum Sprechen aufgefordert. Das Kennzeichen des Verschwindens, die fortstrebende Bewegung, wird durch die Intervention Pasolinis unterbrochen, durch die er die Arbeiterinnen nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. Wie die Lumière perspektiviert Pasolini den Akt des Heraustretens und dies umso mehr, als er ihn durch die Befragung zusätzlich unterbricht. Die unbeteiligte Kamera, die das Fabrikverlassen bei den Lumière einfach nur registriert hat, wird dadurch als Perspektivträger markiert und die Position des Filmemachers sichtbar gemacht. Sowohl durch Interviewszenen mit Cesare Musazzi und Alberto Moravia als auch durch das Auftreten Pasolinis selbst, vergleichbar mit Chronique d'un été von Jean Rouge und Edgar Morin für das Cinéma Vérité, wird damit eine reflexive Ebene in den Film eingezogen.
Dove si vede come la morale borghese e cattolica non sembra sappia suggerire a delle simpatiche ragazze oneste le ragioni per cui sono oneste.
Lei lavora qui, signorina? E si può sapere quanto guadagna al mese? Pressa poco.
Ecco, siccome è ottimo, quindi non è mai sempre la solita paga. Insomma, oscilla sulle 50, 52, insomma, il secondo del cottimo.
Bene, lei sa che ci sono delle donne che lavorano di notte nei viali, lei mi capisce, che guadagnano tanto più di lei in modo non onesto. E lei perché ha scelto la strada dell'onestà?
Guardi, sono stata abituata così secondo i miei genitori, quindi...
La tentazione della ricchezza, l'idea di guadagnare 6-7 volte di più?
Affatto.
E che vorrei sapere qual è la ragione per cui voi avete scelto di guadagnare poco relativamente lavorando tanto anziché quell'altra strada?
Perché è meglio un lavoro onesto che uno disonesto.
E lei cosa dice? E
io dico anch'io così.
Cioè per onestà?
Certo. Per onestà, giusto.
Ma quali sono le ragioni che le impediscono di cedere alla tentazione del guadagnare molto di più?
Che piace fare la ragazza seria.
Ma perché? Perché è religiosa, per ragioni morali, perché?
E per tutto, ragioni morali, perché sono anche religiose.
E delle donne che invece sono disoneste, hanno ceduto alla tentazione, cosa ne pensa lei?
Penso che potrebbero far meglio fare quello che faccio io che non fare quei mestieri lì.
Io direi che non è mica giusto guadagnare il pane in quel modo lì, no?
Sì, per ma perché?
E per me la vedo una cosa fuori uso, del normale, voglio dire.
Naturalmente è una vita che poi stanca quella.
Ma voi le disprezzate le donne di quel tipo?
No.
Sono furbi.
Obwohl das Herauskommen aus der Fabrik in Comizi d'Amore einen deutlichen Bezug zum ersten Fabrikverlassen hat, hat Farocchi selbst diese Szene nicht ausgewählt. Sein Pasolini-Beispiel ist eine Szene aus Akaton, in der die Frauen aus der Fabrik kommen und nach Hause laufen. In der gezeigten Szene rückt Pasolini dabei die hinter den stehen gebliebenen Frauen, weiter aus der Fabrik strömenden Arbeiterinnen in den Blick und eben auch Passanten, die zögern zwischen Stehenbleiben, Weitergehen, gefilmt werden und nun selbst zu Zuschauerinnen werden. Sie werden zu Spettatori del Film, die sich als Arbeiterschaft selbst sprechen sehen. In der gezeigten Szene strömen also die Arbeiterinnen nicht einfach aus der Fabrik heraus, sondern sie bekommen die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen und sich dabei zu beobachten. Sie erscheinen, um zu verschwinden, aber in diesem Erscheinen werden sie sichtbar gemacht. Die Repräsentation wird damit als eine Inszenierung ausgewiesen, die die Bedingungen des Erscheinens transparent macht. Damit handelt es sich um eine Repräsentation des Volks, bei der im Sinne von Gayatri Spivak der doppelte Modus der Repräsentation in Rechnung gestellt wird, nämlich Repräsentation als Vertretung beziehungsweise Fürsprache und Darstellung, beziehungsweise Scene of Writing, wie sie für die Theorien von Subjektformationen fordert. Sie müssen, das heißt also sie, die Theorien müssen davon Notiz nehmen, oder die Theoretiker der Subjektformationen vielleicht doch genauer, müssen davon Notiz nehmen, wie die Inszenierung, die Bühne, auf der sie geschrieben wird, its scene of writing, ihre Darstellung, die Wahl und das Bedürfnis nach Helden, väterlichen Stellvertretern, Agenten der Macht verschleiert, Vertretung. Die kursiven Wörter sind im englischen Original auch auf Deutsch. Die bei den Lumière sichtbar gewordene historische, politische, filmische Bühne im Sinne von Darstellung übersetzt Pasolini also in eine Filmszene, in der Zuschauer und die Menge der ArbeiterInnen aufeinander verweisen, sodass die eigene Stellvertreterposition im Sinne von Vertretung sichtbar und damit reflektierbar wird. Die Position des eigenen Sprechens wird in das Filmbild als seine Scene of Writing eingetragen und auf diese Weise die Möglichkeit der Stellvertretung Pasolini, der für das Volk spricht, von Anfang an als eine solche Position der Macht reflektiert. Pasolini spricht nicht nur für den Popolo, er vertritt diesen auch nicht einfach nur durch seinen Film, sondern zeigt diesen in seiner Widersprüchlichkeit, Einfachheit und Beschränktheit, um mit den Mitteln des Films über die Möglichkeiten der Darstellbarkeit und das In-Erscheinung-Treten eines kollektiven Subjektes nachzudenken. In das wiederholte Bild des Heraustretens der Arbeiterinnen, durch das der Popolo erscheint und verschwindet, hat Pasolini auf diese Weise Fragen der Adressierungen eingetragen und damit die Bedingungen des Sprechens, die Bühne, Darstellung sichtbar gemacht. Damit hat er die fehlende Repräsentation des Volkes sowie die Möglichkeiten seiner Adressierung in Aussicht gestellt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, dargestellte Wirklichkeit und chorale Rede. In seinem ersten Dokumentarfilm bringt Pasolini also das Sprechen der Bevölkerung des Popolo zum Erscheinen als Scene of Writing. Pasolini tritt hierfür als eine Art Lumpensammler auf, der die Stimmen der Leute auf der Straße einsammelt. Il regista va per la strada, so beschreibt er das, sein Vorgehen selbst. Dieses solchermaßen aufgesammelte Gerede versteht Pasolini als babylonisches Sprachgewirr, als das zum Vorschein kommen eines Durcheinanders der verschiedensten und widersprüchlichsten Ansichten. Die Leute antworten, ein Wirbelsturm, ein Chaos, ein Babylon der unterschiedlichen Meinungen, una babliona di opinioni diverse, die lächerlichsten und unvorstellbarsten und widersprüchlichsten. Das Auftauchen des Popolo ist also als Szene des Sprechens zu verstehen, was mit Pasolinis Konzept von Film als Sprache, Lingua scritta della realtà, also Schriftsprache der Wirklichkeit, und mit seinem Konzept des Discorso libero indiretto, der freien indirekten Rede, zu tun hat, die ich für die weitere Bestimmung der Szene im Folgenden heranziehen möchte. In den als Randbemerkungen, Notizen verfassten Überlegungen zu einer italienischen Tradition der freien indirekten Rede von Dante Alighieri über Giovanni Verga bis zu Alberto Moravia bestimmt Pasolini einen Stil der nachahmenden Rede, sodass er für die Wirklichkeitsdarstellung den Blick auf die Redeweise lenkt und somit von der Darstellung auf die Darstellungsweise übergeht. Die Repräsentation des Popolo fällt also gewissermaßen mit dem In-Erscheinung-Treten der Rede zusammen. Die Einflüsse von Leo Spitzer und Erich Auerbach auf Pasolinis Konzept der freien indirekten Rede sind dabei unverkennbar, teils durch direkte Bezugnahmen auf Spitzer, teils indirekte auf Auerbach. Das babylonische Sprachgewirr, das Pasolini in den Comizi gesehen hat, entsteht durch ein Stilmittel, das man mit Spitzer als chorale Rede bezeichnen kann. Diese chorale Rede hatte Spitzer in Giovanni Vergas Roman I Malavoglia beobachtet. Unmittelbar der erste Satz des Romans lässt sich seiner Ansicht nach als eine solche chorale Rede, als Citazione del Coro, verstehen. Früher einmal, so der erste Satz dieses Romans, und das ist ja ein Roman des Verismus, das heißt sozusagen im Bereich der Vorgeschichte des Neorealismus und dann eben auch vielleicht des Cinema Verité, also des italienischen Cinema Verité zu verstehen. Und deswegen führe ich das jetzt hier an dieser Stelle auch etwas länger auch aus, um eben diesen Begriff der freien indirekten Rede sagen, vor diesem Hintergrund der Einlagerung oder Eingeschriebenseins in die Tradition des modernen Romans zu bestimmen. Und der erste Satz des Romans lautet: und Tempo, früher einmal hatte es so viele Malavoglia gegeben wie Steine auf der alten Straße nach Trezza. Spitzer hatte in Vergas Roman, der 1881 erschienen ist und damit zeitlich fast mit dem Lumière-Film zusammenfällt, die stilistischen Verfahren der direkten Rede, der indirekten und der freien indirekten Rede durch die Behauptung erweitert, dass der gesamte Roman in der freien indirekten Rede stehen würde. Der Roman verweise damit auf einen Chor populärer Sprecher, den die Erzählung mittels Gesten und Reden hervorbringen würde. Die Aussage, dass die Familie der Malavoglia einst so zahlreich war wie die Pflastersteine auf der alten Straße von Trezza, ist insofern chorale Rede, als es sich dabei in der Ansicht Spitzers, also so argumentiert Spitzer eben, um einen Satz aus aller Munde handeln kann. Weder lässt er sich eindeutig und allein der Rede des Erzählers zuschreiben, noch handelt es sich um Figurenrede. Dieses Sprechen des Kollektivs unterstreicht auch die Formel un tempo, früher einmal, so als würde es sich hierbei um von Mund zu Mund gegebene Erzählungen handeln, ähnlich wie Märchen, die mit dem Einst einsetzen. Von Anfang an hat man es somit in dem Roman mit einem Sprechen zu tun, das von irgendwo herkommt und von Sprecher zu Sprecher weitergegeben kann. Und ja, ich würde das, und jetzt kommt der Punkt, wo ich dachte, dass das mir schon fast ein bisschen vorweggenommen wurde, dann einen Zusammenhang zu Foucault herstellen. Die chorale Rede lässt sich nämlich, meine ich, der Bestimmung von Diskursivität zuordnen, die Michel Foucault in seiner Antrittsrede 1971 am Collège de France vorgenommen hatte und die grundsätzliche Frage nach dem Ursprung der Diskurse berührt. Dort hatte Foucault seine eigene Rede und den Akt des Ergreifens des Wortes in den Horizont eines immer schon vorausgehenden Sprechens gestellt. Ich hätte gewünscht, dass es hinter mir eine Stimme gäbe, die schon seit langem das Wort ergriffen hätte und im Vorhinein alles, was ich sage, verdoppelte. Ja, dieses, dass es hinter mir eine Stimme gäbe, wäre, ist im französischen Original une voix sans nom, eine namenlose Stimme. Diese Urszene des Sprechens hatte Foucault mit Blick auf die Literatur perspektiviert, also hier im Hintergrund Beckett, und damit die Bestimmung des Untersuchungsfeldes der Diskurse vor einem literarischen Hintergrund vorgenommen, der folglich als der potenzielle Horizont jeder Rede erscheint, so als würde sie sich stets auf dieses vorausgehende Sprechen als seine Alterität beziehen. Mit diesem Sprechen einer voix sans nom setzt auch der veristische Roman gewissermaßen ein. Niemand weiß, woher der Satz kommt. Es ist das Gerede der Leute, das anonym wie von selbst spricht. Es ist das, was man so sagt, was die Leute auf der Straße reden und weitergeben, ohne zu wissen, woher sie haben, was sie sagen, so wie auch die Rede über die Pflastersteine auf der Straße auf die immer gleichen Worte verweist, um auf diese Weise zum Medium für weiteres Gerede zu werden. Die Originalität der erzählerischen Technik Vergas, die man als Vorgeschichte für Pasolini verstehen kann, besteht nach Spitzer darin, diese chorale Rede, das Sprechen durch einen Chor von Sprechern aus dem Volk, zum Gegenstand seines Romans gemacht zu haben. Die chorale Rede setzt dabei ein hörendes Schreiben voraus, scrivere ascoltando, das immer ein dem Volk zuhören ist und damit unter anderem zur humorvollen Vermischung mit diesem führen könnte. Und die Technik des Romanciers, heißt es bei Spitzer, der behauptet, das Schreiben durch Zuhören gelernt zu haben, das heißt dem Volk zuzuhören, wurde von seinem Bedürfnis diktiert, sich in das Volk zu mischen, vielleicht auf humorvolle Weise, aber immer mit Sympathie dem Volk gegenüber. Diese Methode des höheren Schreibens wird zum dokumentarischen Verfahren des veristischen Romans erklärt. Der Erzähler versucht, das Sprechen seiner Figuren nachzuleben oder nachzuahmen, er mischt sich unter das Volk, um diesem zuzuhören. Der Stil Vergas besteht folglich in der Wiedergabe des Gesagten, weniger als in der Wiedergabe des Denkens oder des Fühlens der Protagonisten. In diesem Sinn lässt sich auch Pasolinis Kino verstehen, das sich durch seine sprachliche Verfasstheit auszeichnet. Der Film als Lingua Scritta della Realtà leitet sich von der Literatur und den Reden und der Redeweise der freien indirekten Rede des Discorso Libero Indiretto ab. Die freie indirekte Rede bei Pasolini ist ein stilistisches Verfahren, das Literatur und Film miteinander teilen. Entscheidend für den hier zu diskutierenden Zusammenhang ist dabei, dass es sich um die Bestimmung einer Art und Weise des Sprechens handelt, also um eine Redeweise, die bei Verga das Volk Popolo zum Sprechen bringen will. Auch die freie indirekte Rede Pasolinis ist ein hörendes Schreiben, das sich dadurch konstituiert, dass ein Erzähler die Rede des Volkes nachahmt. Sie meint also nicht einfach ein Nachleben der Rede, die ein Sprecher bloß als besondere, als individuell, namentlich aber sozial bestimmte Person spricht, sondern ein Nachleben derjenigen Rede, in der ein typischer Sprecher spricht, einer, der eine ganze Klasse von Sprechern, folglich ein Milieu, ja geradezu ein Volk repräsentiert. Die Repräsentation des Volkes gründet also in der Rede fast schon, als wäre das stilistische Verfahren für seine Repräsentation erfunden worden. Daher erstaunt es nicht, dass auch Deleuze die Repräsentation des Volks durch die freie indirekte Rede in Aussicht stellt. Der Sprechakt muss als, hier nochmal aus diesem selben, nicht nur Buch, sondern eben Kapitel über das fehlende Volk, der Sprechakt muss als fremde Sprache in einer herrschenden Sprache entstehen, um gerade die Unmöglichkeit auszudrücken, unter dieser Herrschaft zu leben. Die reale Person verliert ihre Privatheit im selben Zuge wie der Autor seine Abstraktheit, um zu zweit, zu mehreren die Aussagen zu bilden, in Klammern freie indirekte Rede. Der Sprechakt spricht mit vielen Stimmen und sät nach und nach die Elemente eines künftigen Volkes aus. Dieses Kino der Rede oder des Sprechaktes ermöglicht die Vermischung von Sprecher- und Figurenrede. Kontamination nennt dies Pasolini, so wie sich auch bei Verga durch die Technik der choralen Rede auf humoristische Weise der Erzähler mit dem Sprechen des Volkes vermengt, um seine Repräsentation zu ermöglichen. Wie bei Verga in der Interpretation Spitzers kommt hierfür bei Pasolini dem Hören eine konstituierende Funktion zu und führt dazu, das Sprechen als Chor wahrzunehmen. Weil er nicht einen Adressaten, sondern einen Chor von Adressaten voraussetzt, eine Einstimmigkeit im Hören und Wiedererkennen der Erfahrungen, aus denen anfänglich die Norm abgeleitet worden ist. An dieser Stelle ist die Übersetzung unterschlägt, die gewissermaßen die Choralität, oder da können wir vielleicht später darüber diskutieren. Una Choralità wird mit der Einstimmigkeit übersetzt und in meinem Verständnis geht es ja gerade um die Vielstimmigkeit. Auf diese Choralität läuft der Film hinaus, so meine Überlegung, durch die er an den modernen Roman des späten 19. Jahrhunderts anschließt. Ich komme zu meinem dritten Punkt, Forum, Versammlung, Kollektivität. In der ersten Filmszene, die dem Film als eine Art Prolog vorausgeht, sieht man Kinder auf der Straße, die Pasolini als Interviewender mit der Frage konfrontiert, come nascono i bambini, wie kommen die Kinder auf die Welt? Die unter den Kindern gesponnene Rede erfolgt als spielerischer Austausch, bei dem ein Wort das andere gibt. Worte und Blicke werden hin und her geworfen und führen zu einem Reigen von Zurufen und tänzelnden Gesten, bei der sich die Kinder auf der Straße gegenseitig die Worte übergeben und dabei einander komplizenhaft zulachen.
Sentiamo un po' cosa sanno dirmi questi malandrini. Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, guarda, ti faccio un bel regalo. Dillo a te.
Dalla pancia.
Come dalla pancia?
Dalla pancia.
Lo fiore. Fiore. La lavatrice porta il fiore nella borsa.
Come?
La lavatrice.
Ma questa non è la levatrice. Dimmelo tu, Salvatore, dimmelo tu.
Cagiati.
Come nascono i figli?
Vena la lavatrice. Dalla borsa. Da un fiore.
Senti, Guagliola, come nascono i bambini, lo sai? Come sei nato tu, non lo sai? Non lo sai?
Io zio mio. Zio mio.
Zio tuo. Uno zio tuo? Sei nato, ti ha portato uno zio?
Sì. A me va a la cicogna.
Ti ha portato la cicogna. E tu come sei nato?
Michele.
Sono alzato il cubetto.
Sentite, vediamo un po' chi di voi tre sa dirmi come voi siete nati, come nascono i bambini, chi me lo sa dire? Tu lo sai dire?
Non lo sai dire.
E tu Matteo lo sai come sono nati i bambini? E tu?
Neanche tu.
E tu? Vieni qui. Tu non lo sai. Non sono nati sotto i fiori, sotto i cavoli, non li portate la cicogna, no?
No.
E allora come sono nati? Come sono nati i pisciritti? Di Palermo. Come nascono i bambini?
Non lo so.
Non lo sai?
Tu lo sai?
Io no.
Dillo tu.
Dillo.
Tu lo sai come nascono i bambini? No?
Per me nascono la cicogna.
Chi glieli dà la cicogna?
Gesù.
Allora la cicogna va da Gesù. Gesù le affida il bambino, la cicogna scende giù a Palermo e dove lo mette?
Accanto alla
la mamma. Perché io ho visto quando è nato un figlio di un amico, di un'amica di mia madre, l'ho visto sì. Che era in un cestello.
Sì. Allora? Allora spiegami.
In un cestello di velo.
Ah sì, e chi l'aveva messo lì?
La cicogna.
Ma la cicogna come fa che non ha le mani?
Dio.
Ma è la cicogna o è Dio allora? Chi è che la porta? Dio o la cicogna?
La cicogna.
E chi l'ha messo dentro il cestello?
Dio.
Addio. E la mamma del bambino cosa diceva?
La mamma del bambino era felice e contenta.
Der Film beginnt also mit einer Gruppe von Kindern, die wie die Erwachsenen zur Sexualität befragt werden. Mit diesem Thema schreibt sich Pasolini in den Horizont des Sexualdispositivs ein, das Michel Foucault in der Geschichte der Sexualität bestimmt hatte, nämlich als die Arten und Weisen des Sprechens über Sexualität, die nicht als Gegenstand der Unterdrückung, sondern als eine Fabrikation durch die Redeweisen zu bestimmen seien. Foucault selbst hatte vor diesem Hintergrund Pasolinis Dokumentarfilm als das historische Dokument der grauen Morgen der Toleranz und damit als Schwelle des Sexualitätsdispositivs bestimmt. Was Pasolini inszenieren würde, wäre weniger das Wissen und Nichtwissen über Sexualität, als vielmehr das Zögern vor der sexuellen Toleranz, bei der sich die Bevölkerung in die unterschiedlichsten Ansichten verstricken würde. Dabei rückt Foucault zugleich die Diskursivität einer anderen, sich den diskursiven Zugriffen auf die Sexualität entziehenden Redeweise in den Blick, die sich bereits in der ersten Szene festmachen lassen würde, die Pasolini, wie eben jetzt gesehen, im Interview mit den Kindern auf der Straße zeigt. Sie bestünde in den einander zugeworfenen Blicken, die sich dem Zugriff der Redeordnung von Frage und Antwort entzögen, um zugleich eine andere Ebene des Sprechens, Unsagbarkeiten, Blicke, Geflüster, Gesten sichtbar zu machen. Woher kommen die Kinder? Vom Storch, aus einer Blume, vom lieben Gott, vom Onkel aus Kalabrien. Doch schauen Sie sich das Gesicht dieser Bengel an. Sie tun nichts, um den Eindruck zu erwecken. Sie glaubten das, was sie sagen. Sie lachen dabei oder schweigen. Ihre Stimme kommt von fern, die Blicke wandern von rechts nach links. Die Antworten auf diese erwachsenen Fragen haben eine perfide Gescheitheit. Sie behaupten, das Recht für sich zu behalten, was man gern flüsternd äußert. Durch diesen Reigen der einander zugeworfenen Worte zeigt sich bereits in dieser ersten Sequenz, wie der Titel des Films Comizi, also Kundgebung, Versammlung, Symposium, Gastmahl der Liebe ist die deutsche Übersetzung, zu verstehen ist. Nämlich als Versammlung auf der Straße, als Forum, als Szene, die das philosophische Gastmahl auf die Straße versetzt und mit neuen Protagonisten ausstattet. Die Szene konstituiert sich dabei gewissermaßen als Szene in der Szene durch die Gesten und einander zugeworfenen Worte, durch das Spiel, das die Kinder vor Pasolini aufführen. Pasolini befragt also mit den Interviews zugleich die Möglichkeiten und Bedingungen des Erscheinens. Wer tritt in Erscheinung und auf welche Weise? Hannah Arendt hat in der Vita Activa mit Bezug auf die römische Idee des öffentlichen Platzes die Bedingungen des Raums und politischen Handelns als die Möglichkeit zu erscheinen bestimmt. So ist die Polis genau genommen nicht die Stadt im Sinne ihrer geografischen Lokalisierbarkeit, sie ist vielmehr die Organisationsstruktur ihrer Bevölkerung, wie sie sich aus dem Miteinander verhandeln und sprechen ergibt. Dieses räumliche Zwischen ist der Erscheinungsraum im weitesten Sinn, der Raum, der dadurch entsteht, dass Menschen voreinander erscheinen und indem sie nicht nur vorhanden sind wie andere belebten und leblosen Dinge, sondern ausdrücklich in Erscheinung treten. Man könnte also sagen, dass Pasolini dieses räumliche Zwischen auslotet. Mit den einander zugeworfenen Worten und Blicken konstituiert sich der Erscheinungsraum durch die Beziehung des dargestellten niederen Volkes und in diesem Fall wirklich der Niedrigen, der Kleinen, nämlich der Kinder, für die die Versammlungen auf den öffentlichen Plätzen, vor der Fabrik, am Strand, auf der Straße einen Ort und Platz bereitstellen. Auf diese Weise entsteht die Möglichkeit einer Bühne für das niedere Volk, auf der die unterschiedlichen und vielfältigsten Körper und Redeweisen in ihren kleinen Gesten und in ihrer unbemerkten Anmut sichtbar werden. Die einzelnen Interviews können damit auch als Szenen im Sinn von Jacques Rancière als Lieu d'une rencontre verstanden werden, als Zusammenspiel von Körpern, Gesten, Blicken, Worten, durch die Individuen zueinander in Beziehung treten, einen Platz beanspruchen und dadurch eine Neuaufteilung des Raums bewirken, der sowohl politisch als auch ästhetisch ist. Die Banalität der Meinungen verliert sich im heiteren Stimmengewirr, wobei die Mise en scène dieser Choralität neue Erscheinungsräume öffnet. Hierfür mischt sich Pasolini selbst unter dem Populo. In einem Hinterhof in Palermo sieht man sowohl die Kamera, die umringt wird von Menschen, Kindern, Frauen, Alten, Jungen, die dort leben, wie auch wiederum Pasolini, der auf diesem Platz eingeschlossen wird von der rufenden Menge. Im Stil der freien indirekten Rede führt Pasolini das eigene Sprechen in das Gemenge ein, von dem sich seine Position dennoch stets sichtbar unterscheidet. Die auf diese Weise ausgestellte Position des Fragenden, unterstrichen durch den Kontrast zwischen dem hemdsärmeligen Pasolini, dem gegenüber wesentlich populärer bekleideten Protagonisten, konstituiert die Hinterhofszene als Bühne, auf der das Volk auftritt. Und das ist jetzt mein letztes Filmbeispiel.
No, è l'evoluzione dei tempi, la televisione ha portato da potere, non siamo arretrati per come le descrivono la Sicilia.
Se descrivo io avete una grande responsabilità perché siete le prime ragazze che riesco a intervistare in Sicilia. Ma come mai è così difficile parlare con delle ragazze in Sicilia?
Non è difficile affatto, comunque sempre sono i ragazzini che poi fanno le polemiche.
Avete paura delle critiche delle ragazze?
Ma non ho fatto per questo, sempre.
Insomma, allora perché? Insomma, vado a Milano e quando parlo a Milano, a Bologna, anche a Roma, quando parlo con un ragazzo vengono anche le ragazze subito a parlare anche loro. Invece qui niente, basta.
Io volevo dire questo, secondo l'ambiente è piccolo.
L'ambiente è piccolo, è questo pure. E poi ci sono le ragazze che sono un po' meno evolute di noi. Appena vedono anche una ragazza, infatti più volte in piazza ci sono sempre le polemiche, c'è sempre qualcuno che deve dire deve mettere il manico, ecco questo.
Capito. Se una ragazza non può nemmeno parlare con...
No, questo no, si parla.
Oddio,
sempre
se lo vuole, lo fa.
Tra conoscenti, fra amiche, però se si permette a salutare più volte qualcuno, poi
succede. È così?
Sì, sì, è così.
È così? Ma a voi sembra giusto questo, oppure una situazione...
No, a noi è sbagliato, per noi è sbagliato, perché non poter uscire, che so, non poter parlare con qualcuno... Uscire, no. È brutto.
Ma quando poi una ragazza si fidanza, col fidanzato ha una certa libertà o no?
Die Interviews im Stil des Cinema Verità werden durch die inszenierende Rahmung als Stück Schauspiel und damit die Straße als Schauplatz ausgewiesen. Auch hier entwickeln sich Szenen in der Szene wie durch das Spiel der jungen Frau mit den Blicken, das wie nebenbei durch die Kamera als Lumpensammler, um mit Siegfried Krakauer zu sprechen, eingesammelt wird. Das stetige Bewusstsein der Kamera macht jede Aufnahme zu einer Szene, die die Authentizität des Dokumentarfilms immer auch in Frage stellt, durch eine Mise-en-Scène die Repräsentation als Darstellung ausweist. Die dargestellte Wirklichkeit erweist sich also als sekundärer Effekt eines mimetischen Spiels und die Straße als Schauplatz für das Stück, das zur Aufführung gebracht wird. Das Volk spricht dabei weder für sich selbst, noch tritt es als es selbst auf, genauso wie auch Pasolini nicht als er selbst, sondern als er selbst als Regisseur bzw. Autor auftritt. Pasolini inszeniert vielmehr den Akt des Auftretens, bei dem die Beteiligten selbst zu Darstellern werden, die vor anderen in Erscheinung treten, sodass ihre Rede zu aufgeführter Rede wird. Die Choralität bei Pasolini bedingt also wirklich einen Chor, den Chor des Volkes. Durch das Spiel, die Ausstellung des Spiels im Film und des Spiels des Films werden die Protagonistinnen als Chor sichtbar und hörbar und damit wird auch möglich, dass diese selbst ihr eigenes Spiel als ZuschauerInnen verfolgen können. Die Transparenz des szenischen Dispositivs führt dazu, dass sich die Protagonisten als Protagonisten eines Films wahrnehmen und sich damit in ihrem Spiel erkennen können, das auch ihre Wirklichkeit auszeichnet. Weder ist also die gezeigte Interviewsituation einfach nur die authentische Wiedergabe der Wirklichkeit, noch ist sie die direkte Wiedergabe der Rede des Volkes. Vielmehr bringt die Mise-en-Scène ein Sprechen zum Vorschein, das eben nicht authentisch, sondern das Gesagte ist, das niemandem gehört und somit, um zum Vorschein zu kommen, inszeniert werden muss. Die filmische Repräsentation erfasst also das theatrale Moment, das dem Sprechen vorausgeht. Pasolini inszeniert die Bühne für das Spiel, Komödie oder Tragödie, in der das Volk auftritt, die sich durch ihr parodistisches Moment als Mimesis und Schauspiel auszeichnet. Diese Bühne durchzieht als elementares Element das Werk Pasolinis, das sich in die Zukunft öffnet für eine Choralität, die bei ihm weder ihren Anfang hatte, noch bei ihm endet, aber sich fortdauernd dem Dispositiv einstimmiger Redeweisen entgegensetzt. Und in die Zukunft öffnet es, und mit diesem Ausblick auf den morgigen Workshop möchte ich schließen, in dem Dokumentarfilm Futura des FilmemacherInnen-Kollektivs, bestehend aus Pietro Marcello, Francesco Munzi und Alice Rohrwacker, die als Vertreterinnen des neuen Cinema Reale gelten. Wie Pasolini sind die RegisseurInnen quer durch Italien gereist, um Befragungen vorzunehmen. Sie haben Jugendliche über ihre Vorstellung von Zukunft befragt. Jungen, die in den Handwerksbetrieben ihre Eltern aushelfen und Mädchen, die sich zur Kosmetikerin ausbilden lassen, kommen zu Wort, genauso wie Studentinnen in römischen Häuserblocks. Dabei nimmt der Film nicht nur durch das Wiederaufnehmen der kollektiven Interviews Bezug auf Pasolini. Im Abspann des Films, für den die RegisseurInnen alle geführten Interviews zu einer einzigen Tonspur übereinandergelegt haben, wirft das babylonische Stimmengewehr der unterschiedlichen Meinungen und Ansichten erneut Fragen danach auf, wer spricht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.